Wozu Theologie, fragt die zentrale Ringvorlesung im laufenden Wintersemester. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Joachim Ringleben zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Er sprach über das Thema Religion aus Bildung, Bildung durch Religion. Hören Sie seinen Vortrag nun in voller Länge.
Meine Damen und Herren, das Thema Bildung hat zurzeit wieder Konjunktur und nicht erst im Bildungsstreik. Nicht nur im Munde der Politiker hören wir es täglich, wenn auch oft recht unbestimmt, sondern auch die Kirchen nehmen sich gegenwärtig dieses Themas an. So soll das Jahr 2010 in Erinnerung an Melanchthon als Jahr der Bildung begangen werden. Und in der Hannoverschen Landeskirche wurde gerade ein Tag für die Religionslehrer veranstaltet, der unter dem Motto steht, Bildung braucht Religion. Man sollte freilich dabei in der Kirche nicht den umgekehrten Satz vergessen, auch die Religion braucht Bildung. So sehr auch uns heute Abend die Frage beschäftigen muss, was denn die Religion zur Bildung hinzubringt oder in sie hineinbringt, so dass man sagen kann, Bildung braucht Religion, um Bildung zu bleiben. So sehr wird es auch um die Frage gehen, inwiefern Religion selber auf Bildung angewiesen ist. Meine vorläufige Antwort lautet, Religion braucht Bildung, weil sie immer schon Bildung in sich hat. Ja, Bildung ist. Ich werde in meinem Vortrag das systematisch und historisch höchst komplexe Thema des Verhältnisses von Religion und Bildung so behandeln, dass ich uns in einem ersten Teil eine Reihe von allgemeinen Gesichtspunkten und Sachverhalten in Erinnerung rufe, die im Christentum für dieses Thema wichtig sind. Weil wir uns da auf einem weiten Feld bewegen, müssen Hinweise auf mehr oder weniger Bekanntes genügen. Der zweite Teil des Vortrags soll dann das reformatorische Verständnis des notwendigen Zusammenhangs von Religion und Bildung scharf herausstellen, das heißt den spezifisch lutherischen Begriff von Bildung in der Religion. Die Frage, wozu Theologie, werde ich dabei immer im Blick zu halten versuchen, denn schon das Interesse an dieser Frage, meine Damen und Herren, ist ja selber Ausdruck von Bildung, das heißt ihrer Bildung. Erster Teil. Man hat völlig zu Recht das Christentum als denkende Religion charakterisiert. Nur eine solche konnte so etwas wie Theologie, und zwar im wissenschaftlichen Sinne, ausbilden. Als Fach an Universitäten ist die Theologie, diese Wissenschaft vom christlichen Glauben bzw. vom Christentum, nicht zu verwechseln mit christlicher Wissenschaft, also selber schon Ausdruck von gelehrter Bildung und trägt ihrerseits im unauflöslichen Kontakt mit nicht-theologischen Fächern auch zu deren wissenschaftlicher Bildung bei. In der Universitas Literarum herrscht ein wechselseitiges wissenschaftliches Geben und Nehmen. Genau darin besteht ja die akademische Allgemeinbildung. Das Christentum als eine denkende Religion zu beschreiben, hat seinen Rechtsgrund zuvörderst darin, dass in der Heiligen Schrift Neuen Testamentes die großen Begriffe des Denkens, Wahrheit, Freiheit, Geist, Weisheit und sprachliche Vernunft, selber prominent vorkommen. Griechisch Aletheia, Eleutheria, Pneuma, Sophia, Logos. Und somit das systematische Denken unausweichlich herausfordern. Dies sind aber zugleich die großen Begriffe der griechischen Bildung. Und sie sind dem christlichen Denken von Anfang an wesentlich eingestiftet. Das hat die Theologie nachhaltigst geprägt. Ich erinnere hier nur an die frühen christlichen Theologen, die sogenannten Apologeten, die auf der Höhe der antiken Bildung das Christentum als Inbegriff der Wahrheit des Denkens begriffen haben, als die wahre Weisheit. Auch in die gedankliche Ausgestaltung der beiden großen Dogmen, des Dogmas von der Gottmenschheit Jesu Christi und des Dogmas von der Dreifaltigkeit Gottes, ist die Begriffsarbeit der griechischen Kultur und Philosophie bestimmend eingegangen. Und so konnte Harnack zu seiner berühmten Formulierung kommen, das christliche Dogma sei ein Werk des griechischen Geistes auf dem Boden des Evangeliums. Es sind die genannten Leitbegriffe des Neuen Testamentes und die Denkaufgaben des Dogmas gewesen, die die ungeheure 2000-jährige Gedankenarbeit und die Bildungsarbeit des Christentums im Abendland freigesetzt und maßgebend bestimmt haben. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur daran, dass die Reformation von der Universität, nämlich von Theologieprofessoren, ausgegangen ist. Und was den Zusammenhang der Reformation mit der humanistischen Bildungsbewegung angeht, so braucht man allein den Namen Melanchthons zu nennen, des Praeceptor Germaniae. Immer wieder hat sich dieses Bündnis von Glaube und Bildung in den großen Entwürfen der Theologie niedergeschlagen. Beispielsweise seien für solche Synthesen der Theologie mit der abendländischen Gedankenarbeit und Bildung die Namen Schleiermacher und Paul Tillich genannt. Die bis heute festgehaltene wissenschaftliche Bildung des Pfarrerstandes, die mehr sein sollte als eine Fachausbildung, hat in diesen geschichtlichen Formationsbedingungen des Christentums, zumal des reformatorischen Christentums, ihren unaufgebbaren Rechtsgrund. Und das evangelische Pfarrhaus war, solange es existierte, durchaus ein Ort und Hort der Bildung. Das alles ist recht bekannt. Als Systematiker möchte ich deshalb hier kurz auf die grundsätzliche Frage eingehen, wie es mit dem christlichen Gottesbegriff selber zusammenhängt, dass das Christentum eine denkende Religion ist. Der Grund muss darin liegen, dass die christliche Wahrheit an ihr selber schon strukturell analog zum Denken ist. Wiederum müssen jetzt drei kurze Hinweise genügen, zumal der Vortrag von Frau Kollegin Axt-Biskala das ja inhaltlich eindrucksvoll durchgeführt hat. Denn der korrelative Zusammenhang von Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis ist etwas, ohne das unser Bild vom Menschsein unvollständig bliebe. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen hat insofern etwas mit der Bildung zu tun. Übrigens stammt auch das Wort Bildung, lateinisch forma oder formatio, historisch aus diesen Zusammenhängen. Dabei hat die deutsche Mystik eine Rolle gespielt. Hier also drei knappe Hinweise auf die systematische Verbindung von Gottesbegriff und denkender Religion im Christentum. Erstens, Denken ist immer schon mehr als das jeweils Gedachte. Dem entspricht der Gedanke Gottes, der stets über jede gegenständliche Fixierung hinaustreibt. Insofern vollendet sich das Denken als Denken im Gedanken Gottes, des schlechthin Übergegenständlichen und Absoluten. Feuerbach hat daher die These formuliert, nur wo du Gott denkst, denkst du, rigoros gesprochen. Zweitens, Gott als trinitarischer Gott gedacht, enthält in sich selber die Bestimmtheit, die die Voraussetzung für die Möglichkeit seiner denkenden Erkenntnis für den menschlichen Geist ist. Denn der dreieinige Gott ist Geist, Johannes 4,24. Das heißt, er ist immer auch am Ort des menschlichen Geistes und insofern ist er kein abstrakt bleibendes Jenseits, vielmehr auch im endlichen Denken nachvollziehbar. Meister Eckhart hat sogar Gottes eigenes Sein als reines Denken gefasst. Damit hängt wiederum die alles bestimmende Bedeutung des Wortes Logos im Christentum zusammen. Drittens wäre auch auf die Rolle des Widerspruchs in der Theologie hinzuweisen. soll Gott als schöpferisch lebendiger Gott verstanden werden, der Leben aus dem Tod wie das Sein aus dem Nichts hervorruft, so provoziert das, wie wenig sonst, die Bewegung des Denkens im christlichen Glauben und in der Theologie. Es zeichnet sich mit allem bisher Gesagten bereits ab, als denkende Religion hat das Christentum und hat seine Theologie ein wesentliches Verhältnis zur Bildung. Hier gibt es Religion nur im Zusammenhang mit Bildung, als gebildete Religion, weil Bildung immer mit im Spiel ist, um die Religion menschlich und vernünftig zu erschließen. Bildung ist auch ein Empfangsorgan für die Offenbarung Gottes. Umgekehrt entsteht, jedenfalls im Falle des Christentums, Bildung selber auch durch Religion. Es gibt so etwas wie religiös begründete und erweiterte Bildung, die als Bildung zugleich religiöse Bildung ist. Bildung durch Religion. Das ist jetzt anhand der Dimensionen Geschichte, Kunst und Literatur andeutungsweise zu konkretisieren. Was die Geschichte angeht, so will ich nicht bei dem Selbstverständlichen verweilen, dass die Theologie durch ihre kirchen- und dogmengeschichtliche sowie durch ihre historisch-kritische Forschung, aber auch durch die theologiegeschichtliche Arbeit die allgemeine Geschichtserkenntnis wissenschaftlich unabsehbar bereichert und gefördert hat und damit bis heute ein selbstverständlicher Bestandteil des wissenschaftlichen Diskurses überhaupt ist. Stattdessen hebe ich hier auf den Bildungsbeitrag ab, der mit dem allen gegeben ist. Allgemein kann man sagen, es ist gerade die christliche Theologie, die von der Bibel Alten und Neuen Testamentes aus die grundlegende Bedeutung der Geschichte erschlossen hat, nämlich die Bedeutung von Geschichte und Tradition für das religiöse Bewusstsein und Selbstverständnis humaner Existenz. Es gibt auch religiös für den Glauben kein echtes Selbstverhältnis ohne geschichtliche Bildung. Deren Bedeutung liegt darin, dass auch heutige Selbstverständlichkeiten nur durch Bildung im Sinne von reflektierter Bildung über sich selber aufzuklären, das heißt, dass sie historisch zu durchdringen sind. Im Blick auf die dunklen Seiten der Geschichte auch im Christentum ist Bildung im Sinne von Aufklärung ein wesentliches Mittel, um jede unheilige Vermischung von Religion mit Gewalt aufzuarbeiten und abzubauen. Das ist ein freilich sehr wichtiger Teilaspekt dessen, dass die Theologie überhaupt bei der Selbstaufklärung unseres kulturellen Bewusstseins eine unverzichtbare Rolle spielt. Gerade auch die Theologie hält unser kulturelles Gedächtnis in selbstkritischer Absicht wach, weil ihre Tradition eben wesentlich in den Horizont unserer abendländischen und spezifisch auch europäischen Geschichte hineingehört. Also kein kulturelles Gedächtnis ohne religiöses Gedächtnis, das heißt ohne theologisch gebildetes Geschichtsverständnis. Mit dem zweiten Stichwort, Kunst, sind ebenfalls unübersehbare Bildungsfolgen des Christentums aufgerufen. Es ist schon grundsätzlich ein überaus auffälliger und bedenkenswerter Sachverhalt, dass die von Jesus, diesem eigentlich nur durch das Alte Testament gebildeten, in einem provinziellen Winkel des römischen Weltreichs für kurze Zeit wirkenden jüdischen Mann, der vielleicht ein bisschen Griechisch verstand, aber sonst von aller großen Kultur abgeschnitten war, dass von diesem Mann eben eine solche ungeheure, nicht nur religiöse, sondern auch kulturelle Wirkung in irgendeinem Sinne ausgegangen ist, beziehungsweise dass sich die Weltkultur davon als bestimmt an ihn angeschlossen hat. Bei dem Völkerapostel Paulus war das dann freilich schon anders, er beherrschte Griechisch und war römischer Bürger. Aber dass sich an Jesus eine Welt der Bildung anschließen konnte, das bleibt höchst bemerkenswert. Man denke an die radikale Umstellung, die etwa die Geschichte der Malerei durch die kirchliche Kunst und ihre christlichen Themen erfuhr. Hier gab es jahrhundertelang Bildung durch religiöse Bilder. Zahllose Altäre in ganz Europa. Künstlergrößen wie Grünewald, Dürer oder Rembrandt haben dazu beigetragen. Ähnliches gilt für die abendländische Musik. Man braucht nur den Namen Bach zu nennen. Wie hat sich allein durch die großen Passionen Jesus in das kulturelle Bewusstsein der Gebildeten aller Zeiten eingeprägt? Solche weltweit rezipierte Musik kommt aus der christlichen Religion und führt in sie hinein. Man sollte auch die religiöse Bildung nicht vergessen, die vom evangelischen Gesangbuch mit seinen unübertroffen schönen Chorälen und ihren dichterischen Texten ausgegangen ist. Paul Gerhardt, aber auch Luther selber. Damit bin ich bei dem dritten, gleichfalls unerschöpflichen Gesichtspunkt der Literatur. Wieder müssen Hinweise genügen, wobei ich nicht einmal versuchen kann, diese Wirkungen in der Literatur und Geistesgeschichte und für die allgemeine Bildung auch nur anzudeuten. Nur so viel sei jetzt gesagt. Die unübersehbare literarische Wirkung des Christentums ist darin begründet, dass die Bibel selber ein Stück Weltliteratur ist. Sie ist das Buch der Bücher, schon dadurch, dass sie eine kleine Bibliothek darstellt. Eine Versammlung von, man darf wohl sagen, verschiedenartigsten Literaturen. Dazu kommt, dass ihre dichterischen Qualitäten ins Auge fallen. Denken Sie nur an die Psalmen oder an Jesu Gleichnisse, die kleine Kunstwerke sind. Luther, der überhaupt die Dichter hochschätzte, hat sich nicht gescheut, in seiner letzten Aufzeichnung die Bibel als die göttliche Aeneis zu bezeichnen. Diese Formulierung enthält in Nuce eine theologische Literaturtheorie und Hamann hat sie dann später umrissen. Jedenfalls ist die Bedeutung der Bibel für die Bildung der Menschheit unbestreitbar und insbesondere Luthers Bibelübersetzung, die dem deutschen Volk die Heilige Schrift zur eigenen Lektüre erschloss, hat für eine religiöse und kulturelle Bildung durch das Lesen unermesslich viel getan, von der Wirkung auf die deutsche Literatur ganz abgesehen. Zur literarischen Bildung durch die Bibel und zu ihrer Bedeutung für die Literaturwissenschaft hat uns ja Herr Detering in seinem hinreißenden Vortrag Entscheidendes gesagt. Meine Damen und Herren, alle diese Horizonte mussten wenigstens angerissen werden, um den Spannungsbogen meines Themas Religion, Ausbildung, Bildung durch Religion, durch Andeutungen von geschichtlichen und inhaltlichen Bezügen nicht im Abstrakten zu belassen. Im Folgenden werde ich nun noch einige mehr systematische Überlegungen vorstellen, die zum dann folgenden zweiten Teil meines Vortrags, dem spezifisch lutherischen Bildungsbegriff, hinüberleiten. In dem bisher Ausgeführten klang bereits an, dass das Thema Bildung für die christliche Religion wesentlich ist, weil es mit dem Verhältnis von Menschsein und Religion irgendwie zusammengehört. Das ist jetzt näher darzulegen und daran schließen sich konsequent Gedanken über das Verhältnis von Glaube und Verstehen an, die dann zum Thema religiöse Bildung und Sprache hinführen. Ich schließe den ersten Teil mit dem Zusammenhang von Glaube und Wort. Zunächst also einige Bemerkungen zur humanen Bedeutung der Religion. Der Mensch ist das Wesen, das von der Sinnfrage umgetrieben wird. Nun lässt sich relativ leicht einsehen, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens und von allem überhaupt nur religiös zu beantworten ist, und zwar unter Bezug auf das Wort Gott. Jede Antwort auf die Sinnfrage, die nicht auf Gott rekurriert, würde etwas Endliches, irgendeinen Sinngrund nennen müssen, der als endliche Antwort sofort wieder überschritten werden würde und in einen unendlichen Regress des Sinns, des bestimmten Sinnes und so fort führen müsste. Positiv gewendet, gerade die Unverfügbarkeit Gottes hält gegen falsche Verabsolutierungen und gegen ein Absolutsetzen endlicher Größen die innerweltliche Unabschließbarkeit des menschlichen Seins offen. Nur in solcher prinzipiellen Offenheit, das heißt religiös, bleibt der Mensch Mensch. Die Religion nimmt, und dies besonders in Gestalt des christlichen Glaubens, somit ein menschliches Grundanliegen wahr, indem sie durch ihre spezifische Gestalt das Menschliche sich selber in einem Horizont letzter Allgemeinheit zum Thema macht. Alle religiösen Inhalte des christlichen Glaubens, alle Glaubensgegenstände sozusagen, sind nicht opake Gegenstände, sondern Wege. Das heißt Formen, in denen der Mensch sich wiederfinden und zu sich selber kommen kann. Das hat insofern eminent mit Bildung zu tun, als zur Bildung immer die Allgemeinheit im menschlichen Selbst- und Weltbewusstsein und in ihren kulturellen Selbstdarstellungen gehört. Ohne den unendlichen Gedanken Gottes würde der Mensch sich nicht wahrhaft von der Welt unterscheiden können. Insofern ist der Gottesgedanke eine Instanz der Freiheit. Unsere menschliche Weltorientierung, die immer nur eine so oder so bestimmte ist, wird in der Religion durch den Blick auf das Ganze, das alle Einzelbezüge und Einzelperspektiven transzendiert, aufgebrochen. Die Thematisierung einer Ganzheit, über die niemand verfügen kann, befreit von der Fixierung auf Einzelperspektiven, wie sie zum Beispiel in naturwissenschaftlichem Welt- und Menschenbild unvermeidlich sind. Dadurch hat auch die Theologie, ähnlich wie die Philosophie, eine wichtige Funktion im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen und überhaupt. Weil unsere Kultur nicht ohne Religion, und das heißt zunächst nicht ohne das Christentum, verständlich ist, hat das eben Gesagte auch Relevanz für die Begründung des Religionsunterrichtes an der Schule. Hier wird der Zusammenhang von Religion und Bildung ja pädagogisch konkret. Daher ist die Frage nach dem Religionsunterricht an öffentlichen Schulen auch eine Frage nach dem Fortbestand unserer westlichen Kultur. Insofern lässt sich der Religionsunterricht auch kulturtheoretisch und nicht nur aus kirchlichen Interessen begründen. Er hat primär wohl die Aufgabe, den Sinn für das Menschsein elementar betreffende Fragen zu wecken, weil eben gerade die Religion es ist, die die unabschließbaren Fragen, aus denen der Mensch geistig lebt, offen hält. Ich erwähnte schon die Frage nach Sinn. Aber auch die Bedeutung der Liebe für das Individuum und für die Geschichte und die Gemeinschaft gehört wesentlich dazu. Und dieses Thema kommt in der biblischen Tradition in unvergleichlich tieferer und reicherer, menschlich konkreterer Weise zur Sprache als in der abstrakten und reduzierten Gestalt der Frage nach den sogenannten Werten und Normen. So verstanden muss der Religionsunterricht keineswegs eine Art christlicher Indoktrination sein, sondern er erfüllt eine unverzichtbare Bildungsaufgabe. Zu ihr gehört eben auch die Reflexion darüber, was überhaupt Religion ist und wozu und warum sie für das Menschsein des Menschen wichtig ist. Auch das Evangelium kann im Horizont solcher Fragen verständlich gemacht werden. Das geht nicht ohne Theologie und deren wissenschaftliche Verfasstheit. Wozu Theologie? An dieser Stelle heißt die Antwort, damit jeder sich ein eigenes, geschichtlich fundiertes Urteil bilden kann. Das ist ja nicht zuletzt auch eine Absicht dieser unserer Ringvorlesung. Bekanntlich ist der Glaube nicht lehrbar oder andemonstrierbar. Aber es gibt ihn auch nicht ohne Wissen und ohne ein Verständnis seiner selbst. Ich weiß, woran ich glaube. Der Glaube, jedenfalls der christliche, sucht notwendig zu einer Verständigung über sich selber zu kommen. Dieses Motiv Fides querens intellectum hat die christliche Theologie in allen ihren Gestalten seit je geprägt. Nur so kann der Glaube frei angeeignet werden und in Freiheit lebensbestimmend sein. Ohne ein sich selber Verstehen im eigenen Glauben gibt es auch keine religiöse Gewissheit. Und nur so kann der Glaube eine Sache des Menschen in seiner Ganzheit sein. Denn das religiöse Sich-Verstehen schließt immer auch ein Verstehen von Welt ein, beides im Lichte des Gottesgedankens. Die Theologie leistet dies Verstehen, wie gesagt, im Horizont von Allgemeinheit. Sie denkt den Menschen von Gott her und in seinem Sein vor Gott, und sie tut das sozusagen stellvertretend für alle, die Glaubenden und die Nichtgläubigen. Weil Glauben und Verstehen untrennbar zusammengehören, darum gibt es im Christentum Theologie. Und zwar auch Theologie als öffentliche Lehre, als Dogmatik oder systematische Theologie. Denn zum Verstehen gehört ein geordnetes Denken und eine klare, allgemeinverständliche Artikulation, also eine Lehre vom Glauben. Christliche Theologie ist deren wissenschaftliche Sprachgestalt. Denn es gilt überhaupt, dass der Mensch sich selber eine große Frage, ja ein Rätsel ist. Darum bedarf es des klärenden Wortes, für das die Theologie einsteht. Luther hat gesagt, ohne das Wort, und er meint das Wort Gottes, bleibt das ganze menschliche Leben für sich selber dunkel und ungewiss. Vita inem sine verbo incerta est et obscura. Damit stehen wir an der Stelle, wo der Zusammenhang von religiöser Sprache und Bildung aufzunehmen ist. Das Christentum ist eben darum eine denkende Religion, weil in ihm das Wort eine entscheidende Rolle spielt. Denn es gibt auch kein Denken ohne Sprache. Bildung bedeutet nicht zuletzt, sprachfähig zu sein. Das heißt, für die innersten Anliegen des Menschen eine angemessene Sprache zu finden, auch für sich selber. Und eben dafür ist die menschliche Sprache spezifisch geeignet. Der große Sprachdenker Wilhelm von Humboldt hat zu zeigen versucht, ich zitiere, wie die Sprache hervorgehend aus Naturlaut und Bedürfnis zur Erzeugerin und Erhalterin des Höchsten und Zartesten in der Menschheit wird. Das bewährt sich für Humboldt auch noch in der Übersetzbarkeit der geheimnisvollen Lehren einer geoffenbarten Religion in die verschiedenartigen Sprachen der Menschheit. Religion kann überhaupt nicht bloßes Gefühl bleiben. Vielmehr geht, wie Humboldt sagt, alles, was den Menschen bewegt, in seine Sprache über, und zwar wesentlich. Dass die Religion zur Sprache kommt und sich sprachlich artikulieren muss, macht ihre potenzielle Vernünftigkeit aus. Humboldt schreibt, indem die Sprache den Menschen bis auf den ihm erreichbaren Punkt intellektualisiert, wird immer mehr der dunklen Region der unentwickelten Empfindung entzogen. Je sprachförmiger eine Religion ist, desto menschlicher ist sie. Zugleich aber trägt die Sprache, zumal die religiöse Sprache, uns über die endliche Welt hinaus. Ein letztes Mal sei dazu Humboldt zitiert, er spricht von der bewundernswerten und wahrhaft göttlichen Natur der Sprache, die allen, die sich ihrer bedienen, unmerklich etwas Höheres und Göttlicheres bringt, als sie in sich selbst tragen und in den sie umgebenden Gegenständen entdecken. Also durch die Sprache wird Religion selber weitergebildet. Und sprachliche Bildung entfaltet deren humanes Wesen im Lichte der Transzendenz. Daran hat die Theologie sprachbildend mitzuarbeiten. Uns allen, meine Damen und Herren, steht wohl vor Augen, was das in einer Zeit bedeutet, wo angesichts menschlicher Grunderfahrungen wie Liebe und Tod oder Sterben Sprachlosigkeit um sich greift. Die Artikulation des Menschseins im Glauben und in der Theologie bedeutet einen Sprachgewinn, ohne den das Humane zu verkümmern droht. Mit diesen Betrachtungen haben wir uns dem thematischen Kern im Verhältnis von Glaube und Wort genähert. Dazu noch einige Überlegungen. Der christliche Glaube lebt vom göttlichen Wort. Und weil er, wie Paulus sagt, aus dem Hören kommt, fides ex audito, Römer 17,17, darum ist, trotz der wegweisenden Bedeutung der Heiligen Schrift, das Christentum nicht eine Schriftreligion oder Buchreligion, sondern eine Wortreligion. Das wird leicht übersehen. Hängt, wie erwähnt, Bildung mit Form zusammen, so gilt christlich, der Glaube verdankt seine Form und Bildung allein dem Wort. Fides verbo formata. Die Bindung ans Wort, religio, bringt Bildung mit sich. Und weil der Glaube nur wortbezogen ist, was er ist, gilt zugleich der Satz, ich glaube, darum rede ich. 2. Korinther 4,13. Das hat Luther im großen Katechismus in einer sprachtheoretischen Hinsicht erläutert. Das Wort der göttlichen Anrede weckt nämlich im Glaubenden die Antwort des Bekenntnisses. Luther zum zweiten Gebot. Gleich wie das erste Gebot das Herz unterweiset und den Glauben gelehrt hat, also führet uns dies Gebot, das zweite, heraus und richtet den Mund und die Zunge gegen Gott. Denn das erste so aus dem Herzen bricht und sich erzeiget, sind die Worte. Das besagt, der Glaube des Herzens vervollständigt sich sozusagen, indem er im Bekennen zur Sprache kommt. Mit eigenen Worten, sprachlich, realisiert sich der Glaube als unmittelbares Gottesverhältnis auch für den Menschen selber. Wenn Luther hier sagt, führet heraus, so meint er das glaubende Subjekt aus seiner reinen Innerlichkeit. Das bekennende Wort macht ihm gegenständlich, was zunächst nur in ihm ist, und lässt es so erst wirklich für ihn sein. Erst sprachlich hat der Mensch, was er in sich schon ist. In solcher sprachlichen Artikulation realisiert sich die eigentliche menschliche Lebendigkeit. Das Erste so aus dem Herzen bricht und sich erzeigt, also zutage kommt, sind die Worte, so Luther. Der Mensch ist nur als Sprachwesen wirklich Mensch, er existiert human im Wort. Die Worte des Bekennens sind also nicht bloß sekundärer Ausdruck eines an sich sprachlosen Glaubens, sondern das Bekennen ist der zu menschlicher Wirklichkeit gelangte, worthaft sich artikulierende und so verbindlich vollzogene Glaube selber. Als vom Heiligen Geist geweckter drängt der christliche Glaube unaufhaltsam ins Wort. Und so ist der Glaube bildend. Ähnliches ließe sich auch vom Gebet sagen. Denn Beten, das ist eine Sprachschule des Glaubens, auch für jeden bei sich selber. Und indem das Gebet, das sich ja fast immer sprachlich vollzieht, den Einzelnen in seinem Verhältnis zu Gott und zu sich selber, aber auch in seinem Verhältnis zu den Mitmenschen und zur Welt über sich verständigt, ist auch das Beten ein spezifisch religiöses Bildungsmittel. Aber ich muss nun zum zweiten und viel kürzeren Teil meines Vortrags kommen. Dass für Martin Luther Bildung ein wichtiger Teil seines reformatorischen Anliegens war, zeigt der Umstand, dass er dazu sehr bald eine eigene programmatische Schrift verfasst hat. An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen. 1524. Luther meinte sogar, Gott erhält die Kirchen durch die Schulen. Das heißt, Religion braucht wesensmäßig so sehr Bildung, dass sie von sich her öffentliche Schulen fordern muss, in denen freilich auch die Bildung sich für Religion öffnet. Erstens, Luther begreift die Wiederentdeckung des Evangeliums als eine einmalige geschichtliche Chance, als einen gottgegebenen Kairos, der nur mit wiedererweckter Bildung zugleich wahrgenommen werden kann. Luther: Denn Gott der Allmächtige hat fürwahr uns Deutsche jetzt gnädiglich daheim gesucht und ein recht gülden Jahr aufgericht. Da haben wir jetzt die feinsten, gelehrtesten junge Gesellen und Männer mit Sprachen und aller Kunst geziert, welche so wohl Nutz schaffen könnten, wo man ihrer brauchen wollt, das junge Volk zu lehren. Sich unter solchen einmalig günstigen Voraussetzungen gegen Bildung, das heißt allgemeine Schulbildung, zu wehren, heißt Gott zu widerstreben. Luther, der selbst um seiner wissenschaftlichen Bildung willen nicht mit dem türkischen Kaiser tauschen möchte, Luther fängt im eigenen Hause an. Wenn ich Kinder hätte, 1524, und vermöcht's, so müssten sie mir nicht allein die Sprachen und Historien hören, sondern auch singen und die Musiker mit der ganzen Mathematiker lernen. Solche Bildung sollte, auch in der Schule, Freude und Erfüllung mit sich bringen. Dass die Kinder mit Lust und Spiel lernen konnten, es seien Sprachen oder ander Kunst oder Historien. Bildung steht für humane Lebensqualität. Wie eine feine Lust es ist, dass man gelehrt ist, dass ein Mann gelehrt ist, dass er daheimen bei sich selbst allerlei lesen, mit gelehrten Leuten reden und umgehen, in fremde Lande reisen und handeln kann. Er verweist natürlich auch auf den hohen gesellschaftlichen Wert der Erziehung im antiken Griechenland und der klassischen Bildung im alten Rom. Der Wert von Bildung für das Menschliche in der Welt sein wird in dem Bilde vom Spiegel der Welt fokussiert. Luther: Würden die Sprachen und andere Kunst, die Artes, und Historien gelehrt, dann würde die Jugend hören die Geschichte und Sprüche aller Welt, wie es in dieser Stadt, diesem Reich, diesem Fürsten, diesem Mann, diesem Weibe gegangen wäre, und könnten also in kurzer Zeit gleich der ganzen Welt von Anbeginn Wesen, Leben, Rat und Anschläge, Gelingen und Ungelingen für sich fassen wie in einem Spiegel, daraus sie dann ihren Sinn schicken und sich in der Weltlauf richten können mit Gottesfurcht. Dazu witzig und klug werden aus denselben Historien, was zu suchen und was zu meiden wäre in diesem äußerlichen Leben und anderen auch danach raten und regieren. Zweitens, bei allen diesen Äußerungen Luthers ist nun unübersehbar, dass er die Frage der Bildung bei aller Weite der Inhalte eigentlich doch auf die Bedeutung der Sprachen konzentriert. Man darf sagen, dass Luther von seinen genuin theologischen Einsichten über die unüberschätzbare Bedeutung des Wortes zu grundlegenden Erkenntnissen vorgedrungen ist, die die allgemeine Relevanz der Sprache für das höchste christliche Gut, das Evangelium, und somit für die religiöse Letztbegründung des menschlichen Seins ebenso betreffen wie die Zusammenhänge von Bildung, Sprache und Geist überhaupt. Die reformatorischen Einsichten Luthers über Gottes Wort werden damit in einen letzten bildungstheoretischen Horizont gerückt. Das ist natürlich ein Echo seines eigenen entscheidenden Bildungserlebnisses, das ihn zum Reformator machte, die ursprüngliche Begegnung mit dem gnädigen Gott im Wort der Heiligen Schrift. Sprachlich geprägte Bildung ist daher ebenso eine Voraussetzung für die Aufnahme des Evangeliums wie auch deren Folge. Theologisch hängt das in der Tiefe damit zusammen, dass Gottes Wort in der Bibel menschensprachlich verfasst begegnet. Und der ewige Gott will mit uns Menschen nur im Wort verkehren, das unseren echten Glauben zu wecken vermag. Weil wir eben als Menschen wesentlich nur durch die Sprache Menschen sind, wie Luther immer wieder betont hat. Wegen des Wortes des Evangeliums rückt das Thema der Sprache und der Sprachen reformatorisch in den Vordergrund. Und letztlich um des Wortes Gottes willen ist für Luther die Bildung so wichtig. Denn ohne die Sprachen wäre das Evangelium für uns nicht da. Luther, wiewohl das Evangelion allein durch den Heiligen Geist ist kommen und täglich kommt, so ist doch durch Mittel der Sprachen gekommen und hat auch dadurch zugenommen, muss auch dadurch behalten werden. Der Heilige Geist redet wesentlich. Er existiert nur im sprachlichen Wort. Luther sieht in der Sprachwerdung des göttlichen Wortes sogar das Telos der Ausbreitung des Griechischen und Lateinischen, weil so in diesen Weltsprachen durch Gottes Vorsehung der Universalität des Evangeliums ein Vehikel seiner Verwirklichung zubereitet wurde. Auf dass sein Euangelion je bald fern und weit Frucht brächte. Darum lautet sein reformatorisches Bildungsprogramm: So lieb nu als uns das Euangelion ist, so hart lasst uns über den Sprachen halten. Das gilt bis heute zumindest für die Theologiestudenten. Luther hat diese theologischen Einsichten nun aber auch in eine sprachphilosophische Perspektive eingezeichnet, die von kaum zu überschätzender grundsätzlicher Bedeutung für das Verständnis von Sprache überhaupt ist. Er formuliert in dieser Schrift den gewaltigen Satz: Die Sprachen sind die Scheiden, darin dies Messer des Geists steckt. Das ist zunächst aus der Nähe zu Epheser 6,17 gesprochen. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Aber auch an Hebräer 4,12 sollte man dabei denken: Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert und dringet durch, bis es scheidet Wille und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Indes, was Luther mit seinem Satz über die Sprachen als Scheiden des Geistes sagt, reicht viel weiter. Er spricht von einem innigen Aneinander von Wort und Geist, das zugleich ein lebendiges Sich-Unterscheiden ist. Und das gilt nicht nur für das Verhältnis der menschlichen Bibelsprache zur geistigen Waffe des Gotteswortes, sondern es gilt allgemein von der Sprache überhaupt, die, indem sie Buchstabe ist, zugleich Geist ist. Luther hat hier ein scharfsinniges und geistvolles Denkbild für die Sprache als Dasein des Geistes gefunden. Es ist ein Bild, mit dem die Sache, von der er spricht, selber gegenwärtig wird. Luthers Satz, die Sprachen sind die Scheiden, darin das Messer des Geistes stickt. Luthers Satz ist als sprachliche Rede selbst voll Geist. Wort und Geist sind in diesem Satz zweieinig da und er vollführt, wovon er spricht. Denn dieser Satz führt an ihm selber vor die Ohren. In der Sprache unterscheidet sich Geist von Sprache, stößt sich zu sich selber ab, und so ist Sprache mehr als nur Sprache, nämlich der daseinende Geist. Die Sprache vollendet sich als Sprache in dieser Selbstunterscheidung. Luthers Satz über Sprache und Geist redet mit Geist von der Sprache und redet sprachlich vom Geist. Dieser Satz Luthers lässt sich nun theologisch auch spezifisch auf die Rechtfertigung beziehen. Die wird uns zugesprochen. Das heißt, sie ist wesentlich sprachbezogen. Es geht ja bei der Rechtfertigung des Sünders nicht um eine unmittelbare Befindlichkeit, Selbstwahrnehmung oder Erfahrung, sondern eben um Zuspruch und Verheißung. Der Rechtfertigungsglaube gründet im Wort und hängt am Wort. Der Heilige Geist des Glaubens kommt nur mit dem Wort bzw. als Wort zu uns. Allein das Messer des Geistes, das im sprachlichen Wort von der Rechtfertigung steckt, unterscheidet lebendig den Justus vom Peccator, den Gerechtfertigten vom Sünder, und scheidet so an der Person die Sünde vom Sünder ab. Dieses Geisteswort entzweit den Menschen durchdringend von sich selber, gemäß Hebräer 4,12. Für unser Thema ergibt sich ein zentraler Zusammenhang von Bildung und Rechtfertigungslehre. Das Evangelium bewahrt die Bildung vor Gesetzlichkeit und Selbstabschluss des Humanen, wie er sich als Selbstgerechtigkeit oder Selbsterschaffungswahn manifestiert. Hamann hat unter Anspielung auf das Gleichnis vom reichen Kornbauern, Lukas 12, vom Bauernstolz des reichen Polyhistor gesprochen. Der Glaube selber jedenfalls bildet sich am Wort der Heiligen Schrift. So erwirbt er Geistesbildung und geistige Bildsamkeit. Luther, aber wo die Sprachen sind, da geht es frisch und stark und wird die Schrift durchtrieben und findet sich der Glaube immer neu durch andere und andere Wort und Werk. Solche Geistesbildung, die Herzensbildung einschließt, wird wiederum sprachlich kreativ. Dafür ist Luthers deutsche Bibel das wirkungsmächtigste Zeugnis. Er schreibt von der Sprache des Neuen Testaments, die nicht exklusiv, sondern kommunikativ ist, und aus derselben, als aus einem Brunnen in andere Sprach durchs Dolmetschen geflossen ist und sie auch geheiligt hat. War die Botschaft des Evangeliums von den Aposteln dem profanen Griechisch anvertraut, wie in einer heiligen Laden, so ist diese Lade zugleich ins Universelle geöffnet. Drittens. Aber Luther beschränkt sich auch hierbei nicht auf das rein Theologische. Wenn zwar das Evangelium durch Vernachlässigung sprachlicher Bildung Schaden zu nehmen oder ganz verloren zu gehen droht, so sieht Luther darüber hinaus auch einen Zusammenhang zwischen dem Verfall der allgemeinen Sprachkultur und einer drohenden Verderbnis schon der bloß natürlichen Vernunft. Denn vernünftiges Denken ist eben sprachgebunden. Das scheint mir auch heute eine unheimliche Aktualität zu haben. Für Luther ist daher sein reformatorisches Bildungsprogramm grundsätzlich eine Angelegenheit von allgemeinem gesellschaftlichen Belang. Er wendet sich ja betont an die Ratsherren und die Obrigkeit, weil er wegen des herrschenden Bildungsnotstandes zu seiner Zeit und auch prinzipiell aus theologischen Gründen in der Bildungsfrage eine eminent öffentliche Angelegenheit und einen öffentlichen Auftrag sieht. Bildung ist für Luther also im Rahmen seiner sogenannten Zwei-Reiche-Lehre relevant. Er bringt bei aller Unterschiedenheit doch beides zusammen, die Heilige Schrift zu verstehen und weltlich Regiment zu führen. Ja, weil auch das weltliche Regiment ein göttlicher Ordnung und Stand ist, kann Luther sogar die Frage aufwerfen, ob das zeitliche Regiment nicht bedürfte viel mehr guter Schulen und gelehrter Leute, denn das geistliche Regiment. Jedenfalls aber hat die Bildung auch im weltlichen Bereich für ihn eine hohe geistliche Dignität und eine eigene Unmittelbarkeit zu Gott. Der für sich gewisse Glaube vermag sich frei nach außen in diesen profanen Bereich zu öffnen. Hier ist der eigentliche Ort seiner guten Werke. In diesem weiten Sinne verstanden, meine Damen und Herren, dürfte die Bildung nicht nur für die Religion bedeutsam sein, sondern an ihr selber als Bildung religiös zu dem gehören, was Paulus Römer 12,1 die Logikae Latreia nennt, den vernünftigen Gottesdienst. Zwei kurze Nachbemerkungen. Sie haben gemerkt, ich habe mich nicht da explizit darum bemüht, zu definieren, was eigentlich Bildung ist, obwohl das für mich von Humboldt aus nahelege und möglich wäre. Jede solche Definition ist ja immer Ausdruck der Bildung dessen, der sie versucht. Das ist ähnlich wie bei der Intelligenz. Und deswegen wollte ich vermeiden, in diese Falle zu geraten. Zweitens, ich habe versucht, streng christlich religiös über Bildung zu reden, also gerade nicht von dem, was man so Bildungsreligion nennt, also dem Inbegriff vager religiöser Gefühle oder Ahnungen, die sich gern an die Aussage anschließen, Gott ist Geist oder an Religiöses bei Goethe und Schiller, also die sogenannte Religion unserer Klassiker. Dazu könnte freilich der wunderschöne Raum, in dem wir uns hier befinden, einladen. Denn wie Sie alle vor Augen haben, ist diese unsere Aula wie ein Tempel des Apoll gestaltet. Sehen Sie nur die Embleme hier am Rednerpult, der Schwan und die Lyra. Also Nichtbildungsreligion oder die Religion der Gebildeten war das Thema. Und diese Bildungsreligion hatte auch unser theologischer Klassiker Schleiermacher nicht im Blick, als er seine berühmten Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern schrieb. Gleichwohl kann sich auch die Theologie in diesem universitären Raum am Platze wissen, weil sie eine echte Wissenschaft ist und dies auch da noch bleibt, wo sie sich von dem Satze leiten lässt, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Kolosser 2, 3. Und damit wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten.
Sie hörten Professor Dr. Joachim Ringleben zum Thema Religion aus Bildung, Bildung durch Religion. Nach einer Feiertagspause wird die Ringvorlesung am 12. Januar des kommenden Jahres fortgesetzt. Dann spricht Professor Dr. Jan Hermeling über Theologie als Sozialwissenschaft, praktisch-theologische Überlegungen zur Theorie der Gesellschaft.